Hallo und herzlich willkommen zum One Life Podcast. Mit dabei bin wieder ich, Eduard, und
David ist auch wieder am Start.
Genau, und heute machen wir weiter mit den 21 Regeln der Samurai.
Wir haben sind wir ja bei Regel 11.
Genau, wir haben die ersten 10 haben wir durch. Wir haben uns ja spontan dazu entschieden, daraus einen Vierteiler statt einen Zweiteiler zu machen. Ja, und jetzt ist quasi Part 3 und wir sprechen über 11 bis 16. Genau. Und dann wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren, glaube ich, oder? Oder hast du noch was zu sagen?
Ich habe keine Vorworte, nein. Lass uns beginnen.
Alles klar, dann kommen wir mal direkt zum Punkt 11. Um die Leute kurz abzuholen vielleicht, es geht um die 21 Regeln der Samurai, die damals der Samurai aufgestellt hat, der nach Dojo kommt, also der Vater von Kuina. Und Zorro hat sich halt an diesen Wertekompass gehalten. Und die 11. Regel dieses Kodexes ist: Ich habe keine Vorlieben oder Abneigungen.
Keine Vorlieben oder Abneigungen. Genau. Also, dass man neutral quasi durchs Leben
emotional gesehen halt, geht. Dass man emotional nicht anfängt, Sachen zu hassen, beziehungsweise abzustoßen und irgendwie einen negativen Eindruck über etwas zu haben. Aber auch nicht, sage ich mal, was wir wohl oft haben, auch bei One Piece, dieses sehr, sehr leidenschaftliche irgendwas hinterherrennen, was aber jetzt nicht irgendwie auf sein Ziel oder so bezogen ist, sondern einfach irgendwas im Außen ist.
Also, dass Sanji zum Beispiel so eine sehr, sehr starke Vorliebe für Frauen hat. Meinst du das?
Genau. Also, ich denke mal, damit ist gemeint, dass man halt sich nicht ablenken lässt dadurch.
Ja.
Und dass man auch irgendwie nicht sein Glück daran misst, ob man jetzt das Auto hat oder das Auto hat und das lieber mag als das, sondern dass man alles so nimmt, wie es ist und neutral einfach zu dem steht, wie die Situation ist.
Ja, also ich verstehe es doch ein bisschen anders als mit diesem Emotionalen, was ich jetzt, glaube ich, am Anfang gesagt habe. Also ich glaube, man kann dann trotzdem schon noch emotional sein, das trifft es nicht ganz. Nur ich glaube, es geht viel mehr darum und das beschreibt auch mehr, was jetzt auch du aufgemacht hast, diese Möglichkeiten dann auch einfach viel besser sich anzupassen in Situationen und sich seinem Ziel halt quasi in den Dienst zu stellen. Also indem man sich halt nicht quasi von dem Weg abbringen lässt, nur weil man etwas auf dem Weg dahin nicht mag oder eben etwas anderes besonders mag.
Ja, auch einfach nicht so wählerisch sein, ne? Und vor allem dann, wenn man mal nicht das hat, was man eher mag, beispielsweise man muss jetzt was essen und dann bekommt man Spaghetti und man, ich mag aber keine Spaghetti, ich will lieber, keine Ahnung, Reis, sondern dass man das einfach hinnimmt, das isst, das als Nahrung betrachtet und gut ist.
Besonders in der Zeit, also das war ja dann in der Edo-Zeit, wo dieser Kodex dann entstanden ist von Miyamoto Musashi, auf den wird das ja zurückdatiert. Da ist es ja üblich, also so kenne ich das aus Filmen oder irgendwelchen anderen Serien, Animes, Mangas, you name it, dass die dann auch häufig einfach bei irgendwelchen Leuten unterkommen, um zu übernachten oder eingeladen werden und dann kriegen sie halt einfach was zu essen und sind pur dankbar. Da ist dann nicht, oh, aber hast du noch das oder darf ich noch das oder das mag ich nicht, das esse ich nicht. Nein, Mann. So, die gehen mit dem Fluss essens, sind dankbar und es herrscht eine schöne, gute Stimmung. Punkt. Ende. Am nächsten Tag geht er weiter.
Ja, genau.
Damit ist, aber habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ansonsten keine Vorlieben und
Abend. Damit sind wirklich auch nur diese Sachen im Außen, glaube ich, gemeint. Jetzt nicht im Sinne von einem selber, was man erreichen möchte, sondern einfach diese, in Anführungszeichen, irrelevanten Dinge für einen. Ob man jetzt das Auto nimmt oder das, ist egal, Hauptsache du kommst an. Ob du jetzt
man das würde auch isst, so viel Zeit sparen, ne? Also wenn man das mal im echten Leben einfach mal anwenden würde. Genau, so, ob du jetzt
das anziehst oder das anziehst. Um diese banalen Dinge. Ich glaube, dass man da einfach nicht so wählerisch ist und einfach die Situation nimmt, wie sie ist. Und das macht ja zum Beispiel so diese Mark Zuckerberg-Leute oder so, die immer das Gleiche tragen, um sich da quasi die Entscheidung wegzunehmen und nicht darüber nachzudenken. So. Denen ist egal quasi, was die anhaben, weil die immer das Gleiche tragen. So.
Ja, voll.
Und lustig auch, dass du das sagst mit der Unterkunft, weil dann können wir direkt zum Punkt 12 gehen.
Okay, und also ich habe ja keine Ahnung, welcher als nächstes kommt. Ich bin überrascht, dass das gut passt.
Ich musste gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, weil Punkt 12 ist, ich lehne keinerlei Unterkunft ab. Und das haben wir ja eigentlich schon in den letzten Regeln immer gesehen, wie sich das so ein bisschen alles miteinander verbunden ist. Und damit ist einfach gemeint, dass es einem egal ist, wo man ist und wo man aufgenommen wird. Hauptsache, man kommt seinem Ziel näher. Ne, also das Zorro ist egal, ob er auf dem Schiff schläft, ob er da ist, ob er da ist. Hauptsache, er kann irgendwie trainieren und an seinen Schwertkünsten arbeiten. Und er sagt jetzt nicht, nee, ich möchte hier nicht hin, weil mir gefällt es hier nicht so. Fuck it, scheißegal.
Also keine Standards haben bei
Ja,
sowas.
genau. Man, dass
Ja.
man quasi fokussiert auf sein Ziel ist und nicht so wählerisch einfach auch mit der Unterkunft ist, ne? Wenn es halt dazugehört. Hattest du das schon mal irgendwo, wo du vielleicht beim Studium oder so in irgendeine Unterkunft musstest, auf die du eigentlich keine Lust hattest vielleicht, aber es war halt der einzige Weg, dann irgendwie dahin zu kommen?
Ja, also in der Regel habe ich halt nie einen Standard gehabt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Studium verbunden irgendwo hin musste. Aber musste ich ehrlich gesagt nicht, deswegen ist das für mich ein schlechtes Beispiel. Besser bei mir passt zum Beispiel. Ich gebe ja Erste-Hilfe-Kurse und im Rahmen dessen bin ich dann halt viel durch Deutschland gefahren. Also habe dann in Leipzig, Berlin, München, keine Ahnung, wo auch immer, Kurse gegeben. Und in kleineren Orten vor allem habe ich dann halt auch Unterkünfte genommen, die näher dran sind, weil sie einfach näher dran sind, auch zum Kursort, aber die einfach schmutzig und räudiger sind als andere dann, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich brauche jetzt keinen großen Standard. Das ist für mich einfacher, wenn ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und dann kann ich ein bisschen länger schlafen, was mir wichtiger ist. Und das Bett wird trotzdem ein Bett sein, auch wenn es, weiß ich nicht, ein bisschen härter sein wird. Ja, aber ich hatte halt nie Ansprüche. Also bin ja auch mit dem Van unterwegs gewesen. Und da war dann, ja, ne, der Schlafplatz immer da, wo du stehen bleibst. Also die Unterkunft.
Ja, dass man
Ja.
das nicht von der Unterkunft abhängig macht, was man sonst irgendwie zu
Die
erledigen hat.
Unterkunft war immer zweitrangig.
Genau, das sollte auch so sein. Mir fällt gerade eine Situation ein, wo wir uns nicht daran gehalten haben. Weißt du, wo wir uns nicht daran gehalten haben, eigentlich an diesen Kodex? Als wir auf Koh Phi Phi waren an Weihnachten und dann
Ja.
so abgefuckt waren über die Unterkunft, dass wir da unbedingt weg wollten. Obwohl wir eh fast nicht im Hotel waren. Und das hätten einfach drauf scheißen sollen, so im Nachhinein wahrscheinlich. Haben wir ja auch am Ende, aber.
Ja, also man entwickelt dann manchmal schon so, gerade weil man dann, also fand ich jetzt auch, haben wir auch vorletzte Folge darüber geredet, oder letzte Folge, so eine Erschöpfung irgendwie erlebt. Man ist so ein bisschen erschöpft, hat so keine Ressourcen mehr darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich das Wichtigere ist, sondern folgt einfach nur so dieser Bequemlichkeit. Und die Bequemlichkeit sagt mir dann halt, okay, ich finde es hier aus irgendeinem Grund nicht so angenehm. Andere Umstände haben mich jetzt auch dazu gebracht, dass ich diese Stimmung habe. Und dann, ja, kippt dieses ganze Momentum und ich möchte auf einmal doch eine Unterkunft mit einem Pool oder einem größeren Zimmer aus irgendeinem Grund oder mehr Sauberkeit, obwohl das, was vorher schon war, schon gereicht hat.
Ja, safe. Ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Also war auch sehr wählerisch bei meiner Wohnungssuche. Aber das ist dann ja auch was Langfristigeres. Ich glaube, damit ist eher gemeint, so, wenn man kurz irgendwo unterkommt, dass man da einfach nicht irgendwie wählerisch ist und dann aufgrund der Unterkunft irgendwie sein Ziel vernachlässigt, sondern
Ja.
einfach da durchgeht mit zwei zu, wie nennt man das, zugedrückten Augen.
Ey, Hand aufs Herz, letzter Punkt dazu. Wenn ich mir vorstelle, wie viel mehr Zeit wir hätten, rückblickend, für die zwischenmenschlichen Sachen, für die Umgebung an sich, für die Erfahrungen, die man hätte sammeln können, in der Zeit, in der man versucht hat, sich um eine bestmöglichste Unterkunft zu bemühen. Weil die Unterkunft, also am Ende haben wir eh nur dort gepennt, so. Die hat nicht viel ausgemacht, allerhöchstens der Standort, aber auch der dann.
Safe. Wenn man auch auf seine Reisen zurückblickt, zum Beispiel, dann hat man nicht im Kopf, in welcher coolen Unterkunft man war, sondern.
Ey, eine Real-Life-Story muss ich dazu einmal kurz sagen, die ist auch nicht lange, aber das beschreibt es einfach perfekt. Ein Kumpel und ich, wir waren in Australien, haben bei der Australian Post gearbeitet, da so einen Job bekommen und haben dann parallel halt dazu, weil das nicht in Perth war, also in so einer sehr großen Stadt, sondern ein bisschen außerhalb, dort in dieser Gegend uns nach halt einer Unterkunft so umgeschaut. Und dann haben wir über Airbnb eine gefunden, wo wir halt zu zweit jeder $500 hätten bezahlen müssen für 3 Wochen. Für 3 Wochen, glaube ich. Oder mehr sogar, mehr. Auf jeden Fall, wir haben halt gar nicht darüber nachgedacht, dass wir beide ein eigenes Auto bekommen haben, einen eigenen Transporter, in den wir einfach hätten eine Matratze legen können und uns diese Scheißkosten hätten sparen können. Und zusätzlich hätten wir auch noch einfach direkt am Strand pennen können, weil es dort diese Regel nicht gibt. Also du kannst dich direkt an so einen Parkplatz am Strand stellen, hast den Sonnenaufgang, weil du um 4:30 aufstehen musst und dann noch den Sonnenuntergang dort wieder. Oder zumindest nur den Sonnenuntergang, weil das ja im Westen war. Und rückblickend sind wir da so frustriert drüber, dass wir uns das Geld nicht einfach gespart haben. Voll unnötig. Keinen einzigen guten Gedanken an diese Unterkunft. Hat nichts gebracht.
Ja,
So,
also
die war in Ordnung, aber es hat nichts gebracht.
ich stell mir jetzt halt ganz
Ist ja
chillig
viel
vor,
abenteuerlicher.
auch mal eine Dusche zu haben, etc. Aber ja.
Ich kann ins Meer gehen und danach an der öffentlichen Dusche duschen. Also dort ist es möglich.
Ja.
Ja, egal. Aber jetzt bin ich voll bei dem Prinzip
Das ist ja auch vielleicht ein bisschen
dabei.
so einfach, so Gehirnwäsche. Man braucht ja irgendwie eine Unterkunft und man hat gar nicht drüber nachgedacht, dass man auch noch andere Optionen hätte, vielleicht ohne Unterkunft. Das wäre wahrscheinlich einfach so ein Automatismus von euch.
Ein Automatismus, ja, bestimmt. Halt eine routinierte Frage, so ja, Unterkunft, okay. Wir gucken jetzt mal bei den üblichen Plattformen, ne?
Okay, dann machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter. Punkt 13. Ich beanspruche kein wohlschmeckendes Essen für mich selbst. Also ich teile mein Essen. Und das hat uns ja eigentlich schon Jesus gelernt, dass man sein Brot teilt mit den Leuten. Dass man quasi Essen ist, was zum Teilen. Und das hat ja Ruffy vor allem uns geprägt. Der hat ja auch eigentlich mal das Essen geteilt. Oder er hat es, sage ich mal, sehr, sehr herzhaft aufgenommen, wenn Leute mit ihm geteilt haben. Ich denke da an Rebecca, die ihm Essen gekauft hat, die ihn danach töten wollte. Und er hat dann einfach gesagt: Mann, ich mag dich trotzdem, obwohl du mich töten wolltest, weil du hast mir Essen gekauft. Oder das kleine Mädchen auf Wano, Otama hieß das,
Otama,
was auch so ja ihren letzten Reis mit Ruffy geteilt hat.
er hat ja gefühlt nur aus dem Grund gegen Kaido gekämpft, weil er den Menschen das Essen vergiftet hat. Und all diese Aktionen, die mit dem Essen auch wieder zusammenhängen, weil Essen ist ja,
Das ist die Energiequelle
es
jedes
ist die
Menschen,
Energiequelle,
so.
ja. Und das checkt Ruffy halt voll und das ist ihm heilig. Das erinnert mich auch voll an Sanji, was jeder in der Crew von Ruffy hat irgendwie was Besonderes an sich, das er mitbringt, das sie mitbringt. Und Sanji hat einfach damals schon gezeigt, dass er immer Essen teilen würde, egal wer er ist, weil er niemanden verhungern lassen würde. Niemals. Niemals. Und dann gab es ja diesen Jin. Kennst du den noch? Das war der Typ, der von Don Creeks Bande verletzt
Ja,
wurde.
genau.
Und dann hat Sanji ihm halt einfach, obwohl es quasi ein Pirat ist, ihm ist einfach nur wichtig, dass dieser Mann etwas zu essen bekommt. Und da sind seine Prinzipien so deutlich rübergekommen.
Das hat er ja auch so heimlich gemacht, weil er ja, glaube ich, auch nicht wollte, dass das irgendwer sieht. Aber ihm war das einfach so als Person wichtig. Und ich finde generell, das ist einfach so was Soziales und das schwingt die ganze Zeit was irgendwie im Hintergrund mit, finde ich, bei sowas. Also wenn ich mir alleine überlege, was das einen für eine Freude macht, wenn jemand anders einen zum Essen einlädt, das ist auch so eine krass energetische Komponente. Oder wenn man auch isst und man hat Besuch oder so und man fragt die, möchtest du auch was essen? Und die sagen nein, dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Also ich finde, das ist immer so ein schlechtes Gefühl, alleine zu essen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube auch, man kennt es ja von seiner Oma oder irgendwo, man wird immer gefüttert, weil das einfach irgendwie so auch eine Art von Wertschätzung ist, eine Art von Liebe ist, die man miteinander verbindet. Und das ist, finde ich, eine sehr eklige Eigenschaft, wenn man nicht bereit ist, sein Essen zu teilen. Auch wenn man Hunger hat. Ich kenne das von früher auch, wo ich als Schüler, keine Ahnung, nicht unbedingt viel Geld dann vielleicht mit hatte und wir unterwegs waren und mein Kollege hat halt vielleicht gar kein Geld dabei. Und ich erinnere mich an einmal zum Beispiel, da haben wir halt wirklich so einen Döner dann zusammengeholt und beide hatten Hunger, aber also es ist, man ist dann trotzdem nicht alleine. Weißt du, was ich meine? Und auch wenn man Hunger hat, sondern man teilt immer sein Essen, wenn man mit Leuten
Ja,
ist.
wir waren auch einmal in
Ja.
einer Freundesgruppe in Prag und einer von uns hatte nicht so viel Geld zu der Zeit und war auch nicht immer bereit, irgendwie Geld anzunehmen. Und dann sind wir halt essen gegangen und er wollte gar nicht erst mitkommen, weil er ja nicht auswärts essen kann. Und das war alles schon so ein bisschen komisch, weil er ja dabei war und sich ja dazu entschlossen hat, mit uns rauszugehen, nach Prag zu fahren. Und dann haben wir ihm halt klar gemacht, Alter, du bist hier aus einem Grund, wir wollten dich hier aus einem Grund dabei haben. Das ist nur eine Zeit gerade, in der du kein Geld hast. Lass uns zusammen essen, wir geben es dir aus, Punkt. Das musst du keinem zurückgeben. Es ist viel schöner, einfach gemeinsam hier zu sitzen und die Zeit miteinander zu verbringen.
Ich finde es auch was ganz Ekliges, wenn ich so Leute sehe, die ihr Essen nicht teilen. Wenn ich nur so daran denke, irgendwie ist das. Man kann alles so irgendwie für sich beanspruchen, aber irgendwie Essen, das ist einfach so ein Ding, egal was es ist. Das ist, die Betonung ist ja auch auf wohlschmeckendes Essen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Steak habe und irgendwas, ein Reis habe oder so, dann teile ich alles. Also, nicht, ich sag nicht hier, ess das und ich ess das, sondern Essen ist so ein Ding. Das gehört irgendwie niemandem und sollte niemandem gehören und es sollte einfach so vollkommen an alle gegeben werden, ne? Das ist sogar ein Punkt, wo ich denke, dass ich mich
Das kann
meistens
ich
dran halte.
bestätigen. Das kann ich sowas von bestätigen. Ja.
Im Gegensatz zu vielen anderen Punkten. Also ich habe bei vielen Punkten, wo ich mir denke, oh, da muss ich
Du bist ein
vielleicht auch
genialer
mal mich dran
Gastgeber, ey.
erinnern,
Bei dir
aber
hat man immer einen vollen Tisch und auch nur frische Zutaten.
das habe ich aber
Du.
auch von meiner Familie. Okay. Dann der 14. Punkt, und da ist es wieder anders. Da erwische ich mich sehr, sehr stark. Ich sammle keine antiken oder seltenen Gegenstände.
Das sind coole Punkte. Ich habe sowas noch nie gehört.
Wir kennen die alle, die Sammler, und ich habe auch sehr viele Dinge, die ich nicht brauche, wo ich mir aber denke, ey, das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Ob es meine ganzen Magitex-Karten sind oder meine
Ja.
Pokémon-Karten oder so, ich schmeiß sie nicht weg. So ganz viele Sachen, die ich einfach nicht wegschmeißen will. Und ich glaube, das ist aber eher so der Punkt, dass das einen nur ablenkt und irgendwie so in der Vergangenheit leben lässt. Und dass man sich einfach von diesen Sachen trennen muss, weil sie in der
Wie
aktuellen
heißt nochmal
Gegenwart
genau
keinen
der
Wert für
Satz?
einen haben,
Wie
ne?
lautet der?
Der Satz heißt: Ich sammle keine
Antik oder
antiken oder
selten?
seltenen
Ist das
Gegenstände.
dann auch, meinst du, bezogen auf die ja, Gegenstände aus der Vergangenheit, die einen selber betreffen? Also sowas wie Kindheitsgegenstände? Sowas, was du jetzt sagtest? Glaubst du, das zählt da auch mit zu?
Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, es geht auch hauptsächlich
Ja.
um Briefmarken, um Sammelkarten oder um früher vielleicht um irgendwelche Töpfe oder so, weißt du?
So wie bei Kunstwerken zum Beispiel. Man entwickelt, weil die eben selten sind und antik und man sie halt nicht wieder. Also es gibt kein vergleichbares, keine vergleichbare Vase, kein vergleichbares Bild, weil das ja so einzigartig ist und diese eigene Geschichte dazu hat. Man entwickelt eine Obsession damit. Und ich glaube, diese Obsession, dieses Gefangensein darin, diesen Gegenstand unbedingt behalten zu wollen, sich daran zu halten. So ein bisschen, was du jetzt auch meinst, halt mit den Kindheitsgegenständen, von denen man sich nicht lösen will. Das spielt da, glaube ich, auch sehr mit rein. Und frag mich da jetzt nur, wo ist der Bezug zu Zorro? Wie lebt er danach? Also er sammelt natürlich nichts. Okay, I guess, das ist es, oder?
Also ich habe hier als Erklärung aufgeschrieben, seine Schwerter sind ihm wichtig, aber nicht als Sammlerstücke, sondern als Werkzeuge seines Weges.
Aha.
Er gibt, also ich habe hier aufgeschrieben, seine Schwerter sind ihm wichtig, aber nicht als Sammlerstücke, sondern als Werkzeuge seines Weges. Und er hat ja auch Shusui zurückgegeben, weil es für Wano wichtiger ist. Also es ist ihm dann egal, dass es
Ja.
irgendwie besonders ist und er will es haben aufgrund dieser Besonderheit, sondern ihm ist wichtig, sein Werkzeug zu haben, womit er ans Ziel kommt, was ihm weiterhilft. Und dass er die ganzen materiellen Dinge, glaube ich, also generell nicht so einen emotionalen Wert gibt. Weil diese ganzen Sammlerdinge, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gehirnwäsche auch. Also vor allem in der heutigen Zeit. Es gibt ja tausende Sachen, die du sammeln kannst.
Ja.
Und ob es bei McDonald's das Monopoly ist und dann hast du vier Straßen und du lebst nur in diesen äußeren Dingen und freust dich dann, wenn du noch ein Ding hast davon oder Markenklamotten zum Beispiel, habe ich jetzt
Ja,
nicht, aber haben ja auch
ja.
ganz viele Leute, dass sie dann verschiedene Schuhe haben wollen und Schuhe sammeln und das sammeln und das sammeln und am Ende haben sie so viel Materielles, was einem aber eigentlich nichts bringt und das ist dann, glaube ich, auch diese Verbindung zu diesen anderen Punkten auch, die
Ja.
so eher Richtung Minimalismus gehen und eher so Gedanken auf sich haben, als auf tausende Gegenstände um sich herum und irgendwie Dopamin ausgeschüttet zu bekommen, weil man jetzt das den 11. roten Nike-Schuh hat von irgendeinem anderen Rapper in einer Collab. Voll. So, ich glaube, das ist so damit gemeint. Ne, Zorro könnte jetzt auch überall, wo er ist, ein Schwert mitnehmen und hat am Ende 20 Schwerter dabei, aber kann mit keinem so richtig umgehen. Wir haben ja auch so viele Dinge zu Hause, die wir nicht brauchen, aber wo wir denken, ja, das die könnte ich vielleicht Ding. Irgendwann gebrauchen. Ich glaube aber,
da sind zwei. Weißt du, was ich meine? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also man kann die Verbindung machen, aber ich glaube, das Prinzip ist noch anders gemeint. Weil ganz kurz also noch dazu, also weil was du auch erklärt allem, hast, fand ich richtig gut.
Ja.
Also du hast es als Gehirnwäsche beschrieben und ich würde dazu mehr sagen, so man, oder anders ausgedrückt in meinen Worten nochmal, man gibt so einen kleinen Teil seiner Seele oder seiner Persönlichkeit einfach in diesen Gegenstand rein. Und gerade wenn das ein seltenes oder antikes, was auch immer ist, dann ist es klar, dass du eigentlich kein Bezugsrecht dazu haben kannst und mindestens genauso wie jeder andere quasi das Ding besitzt, also gar nicht. So.
Ja, hast du Yu-Gi-Oh! Geguckt? Bei mir ist auch lange her, aber ich erinnere mich ein bisschen an diese erste Szene, aber dann kennst du sie ja nicht, wo er diesen eisernen Drachen hatte von dem Opa und das war so eine richtig seltene Karte und dann wurde aber sein Geschäft gestürmt und so, ne, weil das halt so einen Wert hatte und am Ende hat es sich ja gar nicht gelohnt, diese Karte zu besitzen, nur weil sie selten ist. Und wenn ich auch daran denke, wie viele Leute auch Sachen in so einer großen Menge sammeln und wie viel Geld sie dafür ausgeben, weil die süchtig sind, immer mehr davon zu haben. Irgendwie Pokémon-Karten, wenn man das jetzt den Investment-Aspekt ausklammert vielleicht, ne? Aber Leute stecken ja ihr ganzes Geld rein, um möglichst alle Binder voll zu haben und so, ja, teilweise. Das ist auch einfach eine Sucht. Das ist, ne?
Und am Ende Zwang irgendwann. Ja.
Und ich denke mal, das gab es halt früher auch.
Am Ende des Tages, ne? Nehmen wir davon nichts mit in das Grab. Also kann ich es auch genauso gut lassen.
Genau. Genau, und ich glaube, darum geht es auch.
Nicht, dass ich jetzt gar nichts sammle, aber nicht in der Art und
Weise. Ich auch. Ich sammle mega viel sogar. Was ich auch sehr gesammelt habe, ist Fußball-Eintrittskarten. Ich weiß noch, als es anfing, dass ich eine Dauerkarte hatte bei Bochum, und ich habe alle meine Karten gesammelt und dann hatte ich ja keine Tickets mehr. Das heißt, ich habe dann während des Spiels Leute gefragt, ob sie mir ihr Ticket geben können, weil ich ja kein Ticket habe, weil ich die sammeln wollte. Verstehst du, was ich meine? Ich habe ja Dauerkarte, das heißt, ich habe keine Tickets bekommen. Ich bin einfach damit rein. Das habe ich dann schnell auch irgendwann aufgehört und dann habe ich mich auch davon gelöst und habe gemerkt, dass ich das auch eigentlich nicht brauche. So. Ich brauche nicht von jedem Spiel das Ticket noch. So, aber das muss ich erst verstehen, ne? Und wenn ich das bis heute durchgezogen hätte, hätte ich irgendwie 200 Tickets in meiner Schublade. Jetzt sind es halt nur irgendwie 60, 70 oder so, die ich noch habe von früher.
Das geht doch.
Und eigentlich brauche ich
sie gar nicht. Ja, das geht voll auf
unsere Uhr. Aber irgendwie wegschmeißen will ich sie auch nicht.
Die waren ja Sammler, Jäger und Sammler. Das Verhalten steckt voll in uns.
Ich glaube, das einzig Gute, was man sammeln kann, sind Pfandflaschen. Weil das bringt wenigstens Geld. Das
kann man dann weiter verwenden.
Okay. Machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter, auch sehr spannend. Ich vollziehe keine Reinigungszeremonien und lebe nicht abstinent, um mich vor Bösem zu schützen. Und das ist ein Punkt, das ist schon, ich verstehe, worauf das hinaus will. Und ich glaube, früher war das nochmal was ganz anderes, weil ich glaube, die Menschen in der Zeit eh so ein bisschen spiritueller waren und noch nicht so aufgeschlossen waren und mehr irgendwie so auch dieses Magische gesehen haben in Sachen und sich nicht viel irgendwie, also auch vor vieles Angst hatten dann und dann zum Beispiel Zeremonien gemacht haben, um sich vor irgendwelchen Dämonen zu schützen. Das haben wir ja bei Brook gesehen, vorm Timeskip, wo Bartholomäus ihn hingeschickt hat. Die haben da ja auch irgendwelche Zeremonien gemacht. Das sehen wir auch immer in Lysop, der dann irgendwie Knoblauch in die Hand nimmt, um sich vor irgendwie einen Zombie zu schützen oder so. Und ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass wir keine Angst vor sowas haben und auch nicht irgendwelche Wege vermeiden aus Angst. Da sind irgendwelche Geister oder sonst was.
Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Kannst du es nochmal vorlesen?
Ich vollziehe keine Reinigungszeremonien und lebe nicht abstinent, um mich vor Bösem zu schützen.
Ich finde das immer mit diesem Negieren von etwas, also etwas so, ich mache etwas nicht, schwierig, weil ich eigentlich die reine Aussage haben will. Es bedeutet also.
Genau, zum Beispiel hat man das ja viel, dass die Eltern die Kinder nicht mehr rausschicken, weil die Energie für die Kinder nicht gut ist in der und der Situation oder so. So verstehe ich das zumindest, dass man quasi offen ist trotzdem und nicht Angst hat vor schlechten Energien, vor Anhaftung von anderen Menschen, sondern eher ein Schutzschild, also eher eine Resilienz dagegen aufbaut und das nicht so nah an sich rankommen lässt, weil ansonsten lenkt das ja auch einem vom Ziel ab. Wenn man sich quasi zu Hause einschließt, nur um nicht mit dem Bösen in Konfrontation zu raten, dann hat man davon ja auch nichts gewonnen.
Ich versuche mich so ein bisschen in diese Zeit damals reinzuversetzen, welche Lektion das für die dann hast du ja auch schon
Ich
angerissen.
glaube, bei Zorro war das ja zum Beispiel, dass er nicht daran geglaubt hat, dass dieses Schwert verflucht ist. Er hat jetzt dieses Schwert genommen und alle haben ihn davon abgeraten und er hätte auch quasi in Anführungszeichen abergläubisch denken würde, auch nee, das ist verflucht und blablabla, aber er denkt so, okay, nee, das ist ein Schwert, was geil schneidet. Das nehme ich jetzt mit. Und ich lasse mich jetzt nicht von irgendwelchen Energien über mir beeinflussen.
Ja, ich kenne dazu eine Theorie, dass seitdem Zorro dieses Schwert bekommen hat, das ja verflucht sein soll, er angefangen hat, seinen Orientierungssinn zu verlieren.
Ja, das habe ich dir doch geschickt.
Ehrlich? Okay.
Ja,
Ich weiß
das
nicht,
war
wo ich die
Fakt.
her habe, also es kann sein, ja.
Du erzählst das so, als wenn das was
Ja,
Neues für mich wäre.
ich hab's vergessen, okay.
Aber ich denke mal, auch in der Zeit gab es sehr, sehr viele Leute, die, keine Ahnung, sich nur damit beschäftigt haben, sich vor bösen Energien zu schützen. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich gehe nicht mehr raus, weil ich habe Angst, dass zu viel in der Luft versprüht wird. So, oder ich gehe nicht mehr zu der und der Veranstaltung, weil die Leute, die da sind, negative Energie haben, die auf mich abfärbt. So, und oder es gibt ja auch ganz viele Aussteiger, die dann quasi sich komplett von der Gesellschaft abcutten, weil sie sagen, die tun mir nicht gut, etc. Aber sich damit so verschließen, dass sie irgendwie ihr eigenes Potenzial damit auch nehmen. Und nur noch in der Angst leben vor anderen Energien, anstatt einfach irgendwie offen zu sein und sich dem zu stellen. Und zu sagen, okay, irgendwie bin ich trotzdem auf diesem Planeten als Mensch und sollte mit diesen Menschen leben. Und ich sollte einfach innerlich so stark sein, dass mir die anderen nichts anhaben können, wenn sie mir Negatives wollen.
Ja, ich finde das einen guten Take. Ich
Aber
finde das
ich,
einen guten Take, ja.
genau, aber ich gehe dem jetzt nicht aus dem Weg. Das ist damit gemeint. Oder ich verschwende den ganzen Tag damit, irgendwie meine Bude auszuräuchern und lasse keine Menschen mehr in meine Wohnung, weil die könnten ja negative Energie haben.
Ja, es kommt schon so eine sehr
So, ich
ängstliche
glaube.
Einstellung damit auch einher, ne? Finde ich. Also, ich kann mich damit nicht so identifizieren, deswegen fällt es mir auch, glaube ich, schwer, mich da rein zu versetzen. Aber es ist ein interessanter Punkt, wenn man sich da mal so mehr mit
Ich glaube,
beschäftigt.
damit ist auch wirklich nur dieses Abergläubische
Ja,
gemeint und nicht generell.
ich glaube auch.
Reinigungszeremonie kann ja auch zum Beispiel eine innere Reinigung sein oder Reinigung von Gedanken. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, das ist eher dieses ums Feuer laufen und irgendwelche Lieder singen, damit keine Hexen oder Dämonen an einen kommen. Das ist schon eher das, ne? Oder in der heutigen Zeit wirklich dieses Angst vor gesellschaftlichen negativen Einflüssen. Was man auch noch dazu sagen kann, ist, was sich hier noch aufgeschrieben hat, was auch bei Zorro dann so ist, dass man an sich selber glaubt und nicht an Dinge im Außen, nicht an Rituale, nicht an irgendwelche Götter oder so, die über einen herrschen, sondern dass man sich
Dass man die
selber im
Verantwortung
Fokus
bei
hat.
sich
Ich
trägt.
glaube, genau das ist so das Fazit dazu.
Starkes
Ne?
Fazit.
Okay, einen machen wir noch
Ja.
diese Folge als letzten und zwar ist das Punkt 16. Ich finde keinen Gefallen an anderen Dingen, außer an Schwertern und Waffen. Genau, das ist der Kodex der Samurai, aber ich glaube, im Kernpunkt ist damit gemeint, Man konzentriert sich auf das, was einem wichtig ist, was einem nach vorne bringt, auf seine Meisterung. Ob das jetzt bei Zorro die Schwerter sind, ob das bei einem Arzt irgendein Gegenstand ist, ob das beim Tischler.
Am Ende, ne, es geht wirklich darum, dass man einfach vor allem heutzutage die stärkste Waffe, also seinen Kopf nutzt, seine Gedanken unter Kontrolle hat. Und das so scharf, messerscharf, schwertscharf, damit jede Herausforderung schneiden kann. Dass nichts zu groß ist.
Ja, aber ich glaube, da geht es wirklich ums Materielle,
Ja,
ne?
klar, aber ich meine,
Also.
du musst ja als Arzt auch mit anderen Dingen hantieren. Also du hast ja mehrere Waffen. Du hast ja. Um es einfach ein bisschen praktischer auszudrücken und sich vorzustellen.
Ja, aber ich glaube, damit ist
Okay.
gemeint, dass wenn du Arzt bist, dich nicht den ganzen Tag mit Autos beschäftigst.
Ja.
Das ist, glaube ich, damit gemeint. Und dass ich, wenn ich Arzt bin, meinen Fokus auf meinen ärztlichen Utensilien und meiner Passion und meiner Leidenschaft und meinem Job bin und nicht die ganze Zeit meine Leidenschaft in andere Dinge stecke und das so alles so ein bisschen mache. Wenn ich Fußballer werden will, kann ich nicht den ganzen Tag Basketball spielen.
Ja, ich verstehe
Verstehst du, was ich
voll.
meine?
Ja. Ja, ist wahrscheinlich mehr die Richtung.
So, und vor allem dieses Materielle dann auch. Also, dass ich nicht hinter materiellen Dingen her bin, die mich nicht weiterbringen. So, zum Beispiel, ich will Fußballer werden oder ich will Musiker werden, dann sind mir materielle Dinge wichtig, die ich dafür brauche. Das heißt, ich gebe viel Geld aus für ein gutes Mikrofon. Ich gebe viel Geld aus für ein gutes Studio. Da brauche ich das. Aber ich brauche jetzt nicht viel Geld und Energie in ein Auto stecken oder in eine krasse Küche stecken oder so. Weißt du, das ist dann zweitrangig, sondern ich sollte meinen Fokus wirklich auf die materiellen Dinge legen, die ich auch für das, was ich machen will in meinem Leben, benötige und mich nicht ablenken lassen. Weil ansonsten fehlt ja diese Energie, fehlt dieses Geld, fehlt dieser Kopf auch für das, was ich eigentlich machen will.
Deine Waffe ist ja auch nur dazu da, um die Herausforderungen zu meistern, die dich von deinem Ziel trennen. Die Herausforderung steht zwischen dir und deinem Ziel. Und deine Waffe ist der Weg, mit dem du diese Herausforderung bewältigen kannst. Und alles, was dir dabei hilft, diese Herausforderung zu bewältigen, ist deine Waffe zu schärfen. Also, ne, im übertragenen Sinne, was du genau meinst. Man steckt
Ja, genau.
Geld dann in genau die Sachen, die einem dabei helfen. Ja, finde ich geil.
Und das haben wir eigentlich auch alle. Also wir haben halt nur 24 Stunden am Tag und viel zu viel lassen wir uns ablenken und dann haben wir wieder irgendwas Neues, was
Ja.
wir machen wollen und eigentlich lenkt uns das immer nur ab von dem, was wir wirklich machen wollen. Und egal, also wir können ja nicht alles meistern. So, wir können nicht in allen verschiedenen Bereichen irgendwie krass werden und irgendwie
Vor allem
besser werden
im
auch.
Übertragenen auch wieder, du kannst ja kein Sniper sein, um gleichzeitig eine fette Axt mit dir rumtragen, um Nahkampf zu kämpfen. Du wirst, wenn du snipen möchtest,
Ja, genau.
auf Fernkampf gehen, so. Alles andere ist schwachsinnig.
Genau, man sollte sich so auf eine Sache konzentrieren. Und wirklich dann Großteil seiner Energie in die Sache stecken. Das ist ja auch bei Ruffys Crew so. Zorro versucht nicht auf einmal irgendwie mit Lysop den ganzen Tag irgendwelche entfernten Gegenstände zu finden. Und Lysop versucht aber auch nicht irgendwie krass mit einem Schwert umgehen zu können. Jeder hat so seine Aufgaben und versucht in seinen Aufgaben besser zu werden, um dann im Allgemeinen dann einfach einen guten Scharfschützen zu haben, einen guten Schwertkämpfer zu haben, einen guten Navigator zu haben, einen guten Koch zu haben. Und so kommen sie viel weiter, als wenn irgendwie jeder alles versucht und dann kommt eine Piratencrew und nimmt die einfach auseinander, weil keiner irgendwas richtig kann.
Ja, was glaubst du denn, habe ich mich auch noch nie gefragt, was glaubst du denn, wer nach Zorro der beste Schwertkämpfer wäre in der Crew? Wenn man ihm jetzt so ein Schwert
Ja,
gibt,
Brook.
weißt du? Okay, und nach Brook.
Als Ruffy hat man ja gesehen. Ich glaube, wenn Ruffy sich Mühe gibt, kennt er das auch. Aber ich glaube, er ist ein bisschen zu tollpatschig. Ich glaube, der wird
Ganz
sich selber irgendwie
ehrlich?
schneiden.
Der macht dann, Mann, der würde doch locker eh so eine Gum-Gum-Attacke machen und dann trotzdem mit der Faust auf jemanden draufhauen. So. Der wird das Schwert einfach nur in der
Ja.
Hand halten,
Also
das
vielleicht ein
war's. Ich glaube.
Ausschlussverfahren. Also Nami kann ich mir nicht vorstellen, Lysop kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hab zwei Kandidaten. Zwei ganz klar sogar. Also für mich ist es ganz klar, Frankie, ich glaube, Frankie hat auch schon mal ein Schwert gehalten. Mit seinem Riesenroboter da. Und Sanji, würde ich auch sagen, safe. Und bei den beiden glaube ich ganz besonders deswegen, weil beide halt mit ihren Händen so viel machen. Sanji, der hat ja Messer
Aber
die ganze
Sanji wird
Zeit,
das ja
zack, zack,
niemals
zack, zack,
machen.
zack. So. Nein, in dem Sinne sind seine Hände heilig, aber ich meine, wenn es darauf ankäme, wäre er halt safe ein guter Schwertkämpfer, so. Also nach Brook halt okay, so. Er wird es eh nicht machen, ne, aber
Ja.
ich glaube.
In der Theorie könnte er es vielleicht, aber ich glaube dann, auch wenn es drauf ankommt, ist er dann mental so irgendwie nicht damit
Ja, das musst du
einverstanden und
wegdenken,
so im
das musst du
Konflikt mit sich
wegdenken.
selber. Ja. Stimme ich so halb zu, aber müssen wir uns auch nicht
Okay,
drauf an.
wen nennst du? Du sagst Jinbei dann?
Ich glaube Jinbei schon, ja, er. Der macht mir so einen Eindruck, als wenn er einfach so alles kann. Einfach krass
Okay,
ist.
fix.
Gib ihm ein Schwert und er macht
Gut.
alle K.O.
Leute, ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer der dritte Schwertkämpfer der Bande sein könnte. Also, ja, meine Vermutung mit Sanji ist vielleicht nicht populär, aber ich stehe hinter. Und schaltet dann zur nächsten Folge wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie die letzten fünf sind es noch, Prinzipien sind des Samurai-Kodex. Ich bin sehr gespannt. Checkt TikTok ab, Instagram. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
Und dann bis zur nächsten Folge, Leute.